Willkommen zum NextGen AM Podcast. Mein Name ist Johannes Lutz.
Und ich bin Thorsten Wollschnorf.
Und gemeinsam sprechen wir über aktuelle Themen rund um die 3D-Druck- und additive Fertigungsbranche. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, und zwar 3D-Druck-Highlights 2025. Wohin führt der Weg? Und unser Untertitel ist Visionen und Erwartungen der 3D-Druck im Jahr 2025. Wir wollen etwas Überblick schaffen, weil wir gemerkt haben, nur sehr wenige blicken bei diesem Thema durch. Wir haben heute drei Punkte auf unserer Agenda. Einerseits, erster Punkt ist, wer ist in Schwierigkeiten und wo kämpft vor allem der Markt? Der zweite Punkt ist Anwendungen und Applikationen. Wohin entwickelt sich diese Branche allgemein? Und der dritte Punkt ist, was verändert sich für Hersteller, also 3D-Druckhersteller, Materialhersteller und Lieferanten, Dienstleister, Reseller und vor allem die Anwender und für wen hat die Entwicklung welche Auswirkungen? Und ich würde sagen, Thorsten, lass uns mit dem ersten Punkt starten, oder?
Genau, machen wir. Ja, der
Ja.
erste Punkt war ja, wer ist in Schwierigkeiten bzw. womit kämpft der Markt? Und ich denke, das ist jetzt auch nichts Neues, dass wir uns in der Marktkonsolidierungsphase befinden. Ich denke, das ist auch nicht nur im 3D-Druck so, sondern auch woanders. Aber was bedeutet das eigentlich? Die Konsolidierung ist ja eine Marktbereinigung. Das bedeutet, es verschwinden die unwirtschaftlichen oder weniger wirtschaftlichen Unternehmen verschwinden vom Markt. Es werden Unternehmen zusammengeführt, aufgekauft und ähnliche Aspekte. Und ja, warum passiert das eigentlich? Das ist eigentlich so das Spannende. Ich denke, da haben sich viele noch keinen Kopf gemacht, außer dass viele merken, ja, es ist wenig Arbeit da und für manche, ja, bleibt einfach nichts genug hängen. Aber eigentlich fängt das an im Bereich der Hersteller oder überhaupt dieser ganze Bereich Gartner-Hype-Kurve, wenn etwas gehypt ist, dann fließt immer viel Geld da rein. Das merken wir im Moment in Themen wie KI oder ähnliches. Und viele erhoffen sich, dass sie auf das richtige Pferd setzen und am Ende der Hype-Kurve da ein geiles Produkt rauskommt und sie dann in dem Bereich einfach viel Geld verdienen können. Und 3D-Druck war ja lange mit super Steigerungsraten und ähnliches vorhergesagt und hat man gesagt, dass das wird das Verfahren der Zukunft. Alles andere kann man dann vergessen. Und was jetzt gerade passiert ist, wenn der Hype vorbei ist, dann ist man zurückhaltend. Und im Moment merken wir auch noch zur wirtschaftlichen Lage, dass die Investoren einfach mit dem Geld zurückhalten und das nicht mehr verfügbar ist. Das Problem bei innovationsgetriebenen Firmen ist immer, die haben nie gelernt, wirtschaftlich zu sein. Sondern das ist ja, Unternehmen kriegten Geld, um innovativ zu sein. Da ging es nicht darum, die haben nicht Geld bekommen, um wirtschaftlich zu sein. Und wer einen Fokus auf Innovation legt, der gibt viel Geld aus, um das zu erreichen. Und jetzt sind wir halt in diesem Kippmoment. Jetzt geht es nicht mehr darum, Innovationen haben wir genug, wir haben gute Anlagen, wir haben gute Hersteller, wir haben immer bessere Materialien, gerade in den letzten Jahren. Und jetzt geht es ums ganz plump, ums Geld verdienen. Und das ist der Moment, wo dann die ganzen innovationsgehypten Unternehmen oftmals nicht mehr hinterherkommen, weil die haben nie gelernt, wirtschaftlich zu sein. Die wissen gar nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen plump gesagt, aber die wissen gar nicht, wie es geht. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe es genauso, weil einerseits hat man nie wirklich gelernt, wie man Geld verdient und auf der anderen Seite nimmt das Geld, was vorne reingesteckt wurde, nimmt gerade ab, weil Geld im Markt absolut fehlt in der additiven Fertigung. Das nimmt man ganz stark wahr. Und wenn jetzt beide Seiten natürlich nicht vorteilhaft sind, dann sieht man, oder besser gesagt, man sieht dann gar nichts mehr von diesen Unternehmen oder sehr lange nichts. Es wird ruhig. Und man macht sich auch ein Stück weit Sorgen. Und wenn man sich diese Gartner-Hype-Kurve nochmal so anschaut, also jeder sollte das nochmal nachschauen online, wie die so hoch geht, wie sie dann abfällt. Und du hast letztes Mal auch in einer der Podcasts gesagt, Thorsten, wir sind im Tal der Tränen, da kommen wir jetzt gerade raus. Wie hast du das nochmal genannt? Plateau der.
Tal der Tränen oder Tal der Ernüchterung und dann geht es auf das Plateau der Produktivität hoch. Aber
Ja.
langsam. Hype ist ja immer Anstieg, Nadelspitze nach oben, dann relativ meistens ist halt typisch für diese Gartner-Hype-Kurve tiefer Fall, relativ schnell. Und ja, dann geht es auf dieses Plateau der Produktivität. Ich vergleiche es halt immer, wo viele wissen, was ich damit meine. Prototypenbereich, 3D-Druck stellt keiner mehr in Frage. Da haben wir das Niveau der Produktivität erreicht. Die Maschinen sind wirtschaftlich, Materialien, es gibt genug Leute, die was damit anfangen können, im Markt etabliert gesetzt.
Ja. Und ich glaube auch, derjenige, der heute noch auf einen Hype im 3D-Druck wartet, ist eher etwas, was in der Branche in einer Nische vielleicht noch einen Hype auslöst. Aber 3D-Druck, der Hype ist vorbei. Da geht nichts mehr hoch. Da geht es jetzt nur noch langsam, ich sage mal, in kleinen Schritten nach oben, wie wir diese Produktivität jetzt auch erzeugen. Und ich möchte zu deinem vorherigen Punkt noch ganz kurz was sagen. Und zwar, ich bin letztens gefragt worden, da hieß es, wie kann es sein, dass die Unternehmen im 3D-Druck, also vor allem die Hersteller, so erfolgreich waren und jetzt auf einmal nicht mehr? Und ich glaube, dass die nie wirklich erfolgreich waren, so wie sich vielleicht der ein oder andere Erfolg vorstellt durch Geld, sondern dass der sich eher Erfolg vorstellen muss, mit viele User zu bekommen, die diese Technologie am Anfang nutzen. Da ging es jetzt nicht direkt um Geld. Also die Definition von Erfolg bei Herstellern ist durchaus differenzierter zu betrachten.
Aus meiner Sicht geht es auch so ein bisschen darum, die alten etablierten Unternehmen, die haben einfach Kapitalreserve in den Zeiten aufgebaut, wo dieser 3D-Druck gehypt wurde. Da haben sie auch gutes Geld verdient und da wurde auch ja, gut in diese Sachen investiert. Was wir jetzt in dieser Gartner-Hype-Kurve sehen, können ja die gleiche Technologie, kann ja für verschiedene Anwendungen auch an unterschiedlichen Punkten stehen, so wie Prototypenbau, Plateau der Produktivität, aber in diesem Serienbereich, Applikationsbereich, da sind wir jetzt im Tal der Tränen und jetzt suchen gerade, das haben wir auch an der letzten Formnext gemerkt, es suchen alle Anwendungen. Kurze Side Note an der Stelle noch, haben wir vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, warum ist das eigentlich so, wenn wir die etablierten Hersteller haben, die die teuren Anlagen haben, die werden nicht mehr unbedingt für Prototypen gekauft, sondern dann nimmt man für die interne Forschung und so weiter nimmt man günstige Anlagen. Das heißt, das fällt denen weg, genauso wie als Dienstleister an vielen Ecken Prototypenbau wegfällt, weil die Leute es selbst machen in den Abteilungen. Und so verschiebt sich so ein Markt. Und im Moment müssen wir jetzt aus diesem Tal raus, schauen, wer konsolidiert, wer geht, wer ist nicht wirtschaftlich, wer kommt mit wem zusammen. Und da werden wir 2, 3 Jahre, denke ich, für brauchen. Und dann geht es mit, ja, mit frischen Wind wieder aufwärts für alle.
Ich würde mal auf Punkt 2 gehen, Anwendungen, Applikationen. Wohin entwickelt sich die Branche allgemein? Da waren wir jetzt gerade an dem Punkt. Ich habe eines wahrgenommen und zwar, also ich lese sehr viel auf LinkedIn gerade mit, was sich in der Branche bewegt. Und was ich ganz stark rauslese, ist, dass die Schuld immer weiter auf die Anwender geschoben wird. Obwohl die ganz oft gar keine Schuld tragen, so sind viele Hersteller, Reseller, aber auch Dienstleister in der letzten Zeit ziemlich faul und fett geworden. Also wenn ich so an 2014 bis 2016 denke, wie anstrengend es durchaus war, mit 3D-Druck zu überzeugen, wie viel die Dienstleister gemacht haben, wie viel die Reseller gemacht haben, wie viel Energie die aufgewendet haben, die sind die Extrameile gegangen, die haben Auswärtsbesuche gemacht, die haben Musterteile gedruckt. Da hört man jetzt aktuell gar nicht mehr viel davon. Da heißt es nur, ja, da bewegt sich gerade gar nichts, wir lassen das so. Ich habe so das Gefühl, vielleicht siehst du das auch so, Thorsten, ist natürlich immer einfacher, sich in ein gemachtes Nest reinzusetzen und einfach mit profitieren zu wollen, aber selber nicht derjenige sein, der das Ganze anschuckt, vor allem zu Beginn. Und ich finde auch, viele Anwendungen wurden von unseren Vorgängern gefunden, womit wir heute noch Arbeit haben und Geschäft haben bei ganz vielen Dienstleistern. Aber jetzt muss diese Generation wieder neue Anwendungen finden, damit wieder was zum Produzieren da ist, damit man diese nächsten Schritte auf jeden Fall wieder gehen kann.
Ich denke, dass so allgemein, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz das Thema, die Prototypen, dafür ist 3D-Druck gesetzt. Aber jetzt geht es darum, okay, wer bedient Prototypen? Da sind dann oftmals die chinesischen Hersteller und so weiter, aber was kommt danach? Und wir sind ja jetzt dabei, dieses Niveau für Serienendapplikationen aus dem Tal der Tränen auf dieses Plateau der Produktivität zu bekommen. Und da wird in Zukunft Preisreduktionen, Material, Anlagen und. Das wird einfach wirtschaftlicher, weil auch, ja, weil es einfach die Anlagentechnik jetzt auch langsam günstiger wird. Dann haben wir die Frage, wie wird Wissen in Zukunft transportiert? Weil das ist ja auch noch was, was fehlt. So wie du gerade gesagt hast. Oftmals wird den Anwendern die Schuld gegeben, aber eigentlich ist es der Markt, die Branche, die die Erfahrung hat, die jetzt auf die Anwender zugehen muss und die trainieren muss. Es erwarten immer alle, dass die Anwender von sich aus selbstständig, eigenständig qualifizieren, weiterentwickeln und automatisch Interesse am 3D-Druck bekommen. Aber woher sollen die den bekommen, wenn nicht irgendwo dieser Impuls und der Input kommt von der anderen Seite und Unterstützung vor allem? Wir warten alle darauf, dass morgen alle fertig sind und doch gepflegt und auf jeden Fall doch 3D-Druck mal machen müssen, weil das ist ja so cool und so geil. Aber wir tun nichts dafür, die dahin zu bewegen. Oder
Man
wenig. Will nichts, würde ich jetzt auch nicht formulieren, aber es ist an vielen Stellen wird zu wenig gemacht. Und es halten alle die Hand auf und sagen, ja, aber es ist doch eine coole Technologie und die Anwender können es einfach nicht und die sind zu doof oder andere sind, es sind immer andere, die Schuld haben.
Das ist genau das, was ich auch wahrnehme. Man muss den Kunden an die Hand nehmen. Und ganz oft, so, das weiß ich ja aus meiner täglichen Arbeit, ist es gar nicht diese Technik, die dann nicht funktioniert, sondern es gibt einfach viele mentale Blockaden. Da muss man als Hersteller, als Dienstleister, als Reseller einfach den Kunden besser verstehen, an die Hand nehmen und ihn zu dieser Umsetzung auch zu bewegen. Man muss manchmal auch manche Dinge mit etwas mehr Druck angehen. Das ist leider so, um dann auch aufzuzeigen, dass dieses Ergebnis auch einfach und schnell erreicht werden kann. Aber viele sind da ziemlich faul geworden, die sagen, ja gut, dann macht's der Kunde halt nicht und dann suche ich mir vielleicht was anderes, aber darauf habe ich auch nicht wirklich Lust. Also ist ein bisschen Gleichgültigkeit reingekommen. Das habe ich ganz stark gemerkt bei uns im Markt. Vielleicht sind die Leute auch extrem müde und angespannt, das kann auch sein. Aber derjenige, der jetzt seinen Kunden weiterentwickelt und nah an seinem Kunden ist, der wird auf jeden Fall durch diese jetzt kommende Zeit sehr gut durchkommen. Na? Du hast noch ein, zwei Punkte noch zusätzlich
Ja.
dir notiert gehabt, ne? Zu dem zweiten Punkt.
Genau. Also am Ende geht es ja darum, wir müssen die Erfahrung für die Nutzer steigern. Das kann man über verschiedene Dinge tun. Und da sind alle gefragt, alle, die sich heute in dem Markt bewegen. Auf der einen Seite haben wir die alteingesessenen Hersteller, die aus meiner Sicht zumindest im Prototypenbereich nicht mehr so die Rolle spielen, weil das an die günstigeren Anlagenhersteller geht. Und diese Premium-Hersteller, die suchen heute Anwendungen und so weiter. Das heißt, wie sollen denn Anwendungen entstehen? Und da wäre mein Vorschlag, und das ist das, was ich als Entwicklung sehe, die sollen in den Entwicklungsabteilungen und, sollen die ruhig mit den günstigen Anlagen arbeiten und man sollte das eigentlich fördern. Und mag heute so sein, als spontan Situation, dass das den Markt erstmal reduziert, weil die Leute alle die Arbeit ins Haus holen, dass die Technologie ins Haus holen. Das wird Dienstleister frusten, weil sie weniger Arbeit haben. Das wird Premium-Hersteller frusten, weil sie keine Anlagen dahin verkaufen. Aber auf lange Sicht qualifizieren sich ja all diese Leute selbst, indem sie mit 3D-Druck lernen, indem sie sich entwickeln, indem sie aus sich selbst heraus neue Ideen entwickeln und dann irgendwann in Zukunft, das mag auch 2, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre dauern, je nachdem, werden sie aber mit mehr Informationen, mit mehr Wissen, mit mehr Erfahrung, mit und, werden sie zurück an den Markt kommen, weil sie ihre internen Kapazitäten dafür nicht mehr haben oder die Technologie nicht haben oder einfach neue Anforderungen stellen, die dann vielleicht aus dieser günstigen Anlagentechnologie nicht mehr rauszuholen ist. Und dann wird sich der Markt aus diesem Plateau oder diesem Tal der Tränen rausentwickeln. Und dann haben wir doch das, was wir wollen. Die Nutzer haben ihre ersten Erfahrungen, sie kommen mit Ideen, sie kommen auch nicht mit weltfremden Ideen und es wird Mehrwert aus dem 3D-Druck rauskommen.
Ja, sehe ich genauso. Und die Bestätigung ist auch aus meiner Sicht auch doch da. Viele, die jetzt den kleinen Drucker in ihrer Konstruktionsabteilung haben, die ersten Prototypen gemacht haben, durchaus dann den nächsten Step gegangen sind zu ein paar Hilfsmitteln, die werden an den Punkt kommen und werden mit ihren, in Anführungszeichen, Desktop-Druckern jetzt keine Tausender-Serie mal kurz in der Konstruktion fertigen. Die werden natürlich den Weg gehen und sagen, wir brauchen jetzt jemand, der für diese nächste Anwendung, die wir haben, als nächsten Schritt, doch brauchen wir jetzt jemand, der die Teile für uns fertigt. Und ich glaube, auf diesen Punkt, der kommt bei manchen Unternehmen jetzt schneller und bei manchen dauert es einfach noch ein Stück weit.
Klar, das wird sich jetzt entwickeln, aber das muss man mitgehen. Und ich glaube, da sollten wir alle dran arbeiten, alle die, die in diesem 3D-Druckmarkt heute da sind, egal auf welcher Seite, Hersteller, Dienstleister, Material, Anlagen oder, sondern es geht ja darum, wir wollen diesen Markt beflügeln und am Ende haben wir alle was davon. Und jeder, der 3D-Druck als eine geile Technologie empfindet, sollte eigentlich damit einsteigen und sagen, okay, was können wir eigentlich tun, um die Leute jetzt einen Wissenstransfer herzustellen?
Ja, und ich muss auch dazu sagen, wir sind auch an dem Punkt, wo die Anwender auch schon immer sein wollten. Und zwar, es muss einfach sein und Plug and Play. Ja, Plug and Play ist ein bisschen weit gesagt, aber wer sich heute diese einfachen Desktop-FDM-Drucker mal anschaut, in 15 Minuten sind die soweit fertig, um das erste Teil zu drucken. Die erste Schicht ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Man hat innerhalb kürzester Zeit ein Ergebnis, womit man in die Hände nimmt, vielleicht durch die Fertigung läuft und seinen Kollegen zeigt und sagt, schau mal, das haben wir in 2 Stunden da jetzt rausbekommen, das ist richtig cool. Das wollten die Anwender schon immer haben, da sind wir jetzt auch und das finde ich super und da müssen wir jetzt einfach die nächste Stufe dann drauf zünden in der Hinsicht. Ja?
Genau, was ich da, das haben ja der ein oder andere Hersteller, jetzt will ich mal heute keinen Namen sagen, aber das gibt es ja schon, dass manche Hersteller ganz gezielt unfertige Anlagen liefern, aber dann gleichzeitig das Material und den Druckauftrag, um die Anlagen zu komplettieren, damit sie ihr erstes Erfolgserlebnis haben und dann auch sehen, ah, da kann man tatsächlich da und da das und das kann man drucken. Das heißt, so ein Add-on, dass sie sofort starten, Plug and Play sehen, ah, so funktioniert es, das passiert, Maschine funktioniert, Maschine ist kontrolliert, sie arbeitet, passt, also sind alle, ist die Maschine völlig einsatzbereit. Also auch solche Dinge, egal ob man nachher ein großer Premium-Hersteller ist oder was weiß ich, man kann doch direkt solche Dinge mitliefern und dass die Leute direkt mit dem Spielen anfangen und Erfolgserlebnisse haben, qualifizierte
Ja,
Erfolgserlebnisse.
und ich glaube, jeder weiß das, wenn man eine Maschine kauft und die beim ersten Mal losschicken schon nicht funktioniert. Das brennt sich so in das Unterbewusstsein ein, dass man sich denkt, shit, jetzt ist der erste Druckvorgang oder das erste Bauteil schon schief gelaufen. Hoffentlich wird das nächste was. Und wenn das erste Mal schon gut läuft und das erste Bauteil gut ausschaut und das zweite gut ausschaut und das dritte gut ausschaut, dann, wie soll man sagen, dann schaukelt sich das Ganze so positiv nach oben, dass man sozusagen mitgerissen wird von dieser Technologie. Und da sind wir an dem Punkt. Und ich weiß das, ich spreche mit vielen Konstrukteuren und die sind alle super gut drauf, was diese einfache Technologie angeht. Es dauert nicht mehr lange und dann kommen die mit Anwendungen, worauf sich viele Dienstleister, zum Teil auch Hersteller von den Anlagen dann auch durchaus freuen können, weil dann ist nicht mehr so dieses anwendungssuchenden Thema, sondern man bekommt was mit etwas Konkretem. Man hat es vielleicht schon mal ausprobiert, man möchte nur die nächste Stufe zünden. Genau. Ja.
Letzter Punkt an der Stelle. Machen wir es umgekehrt. Du hast jetzt den Positiveffekt, nehmen wir den Negativeffekt. Fünfmal hintereinander einen Druck versucht, erfolglos gescheitert, steht das Ding in der Ecke und jemand ist vom 3D-Druck weg.
Ja, auf der Internetseite steht es dann bei vielen Firmen immer noch drauf mit Additive Manufacturing, at its best, so in der Richtung, bei manchen Unternehmen. Aber da steht dann das Gerät in der Ecke, verstaubt. Das Material, was beim Kauf dabei war, das hängt noch irgendwie drinnen. Und alle sagen, wir haben es ausprobiert, hat nicht funktioniert, das haben wir sein gelassen, so in der Richtung. Und dann ist das Thema einmal verbrannt. Und dieses Ding wieder gerade zu biegen, ist einer der schwierigsten Angelegenheiten, die es im Endeffekt gibt. Also eigentlich ein Aufruf an viele Hersteller, gibt den Leuten ein tolles Erfolgserlebnis und ihr verkauft noch viel mehr Drucker danach, weil warum sollten die diesen Drucker nicht nutzen, wenn sie so große Vorteile davon haben?
Auch Materialhersteller und. Alle, also ist egal, wir müssen halt gucken, dass wir alle gemeinsam Positiverlebnisse erzeugen und damit den Markt stärken und die Leute bekräftigen, dass das eine tolle Technologie ist. Und am Anfang einfach nur 1:1 Modelle nachbauen, ist ja noch nicht der volle Erfolg, sondern erst der Mehrwert, den man aus dem 3D-Druck rauskriegt, das ist ja eigentlich die Zukunft, der echte Mehrwert. Nicht der Rest haben wir im Prototypenbau gemacht.
Ich würde sagen, das ist reif für Punkt Nummer 3, den wir anstoßen können in unserer Agenda. Und zwar, was verändert sich für 3D-Druckhersteller, Materiallieferanten, Dienstleister, Reseller und Anwender? Und für wen hat die Entwicklung welche Auswirkungen? Möchtest du Hersteller und Material im Endeffekt machen? Möchtest du ein
Ja,
bisschen mehr drauf eingehen?
kann da gerne drauf eingehen. Also die Veränderung jetzt ist ja schon zum Teil angesprochen, gerade für die Herstellerseite, was 3D-Drucker angeht, ist mit Sicherheit die Konsolidierung von kleinen Unternehmen und Startups. Das Geld ist nicht mehr verfügbar. So wie eingangs besprochen, innovative Technologien wurde einfach nur Geld investiert, um den neuen nächsten Schritt zu machen, aber es war nie das Ziel, wirtschaftlich zu werden. Und was auch noch ein Punkt sein wird, abgeschlossene Systeme und Monopolstellungen, wie einige Hersteller es heute noch pflegen, das wird auch weniger. Das heißt, diese offeneren Systeme, so wie jeder kennt das, wer sagen würde, diese Fräse darf nur mit dem Material des Herstellers und hier darf auf der Fräse auch nur Kupfer gefräst werden, der packt sich an die Stirn. Und der letzte Punkt ist einfach der chinesische Wettbewerb. Das sind Dinge, die sich einfach verändern werden. Auch das haben wir jetzt innerhalb der Folge schon angesprochen. Günstigere Maschinen, Plug and Play, da sind wir in Europa teilweise noch echt weit von entfernt. Und das wird den Markt weiter beeinflussen. Und das wird einfach Auswirkungen auf viele, viele Bereiche haben. Dem Bereich Material, auch da wird die Konsolidierung stattfinden, weil es einfach viele gleiche Hersteller gibt oder andersrum von den Herstellern viele gleiche Materialien. Nehmen wir Pulver, nehmen wir Resin. Da guckt man auf den Markt, guckt sich die Datenblätter an, egal ob die aus China, Europa, USA oder wo auch immer herkommen. Da steht dann überall ABS-like. Und dann, ich weiß gar nicht, wie viele, ich habe es nicht gezählt, aber im Resinbereich, wie viel ABS-like Materialien es gibt. Von jedem Hersteller gibt es, glaube ich, eins. Und dann guckt man auf die Datenblätter, die sind dann auch noch ähnlich. Was die Langzeitstabilität und sowas angeht, das mag ein anderes Stück Papier sein, da fragt niemand Stand heute nach. Aber das wird sich auch nochmal konsolidieren, weil wofür brauchen wir von jedem Hersteller das Gleiche? Der letzte Punkt ist die Performance, die die Materialien heute haben oder was sich in Zukunft verändern wird. Die meisten Materialhersteller arbeiten eigentlich nur noch an der Performance dieser Materialien. Ich habe jetzt diese Woche habe ich von Henkel Loctite eine Veröffentlichung gesehen, wo sie Resine mit Spritzgussmaterial, also Thermoplasten, verglichen haben. Und da ging es um die Klimaschrankverträglichkeit und UV-Beständigkeit und und. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Materialien haben echt gut abgeschnitten im Vergleich. Und dass viele sagen, ja, aber das altert und dann, wenn das, sagen wir mal, 5 Wochen im UV-Licht gehangen hat und so, dann wird die Performance von den Materialien schlecht. Ja, das ist so. Die Materialien werden teilweise auch schlechter. Die Spritzgussmaterialien aber auch. Und teilweise, je nachdem, was man misst und wo man misst und welches Verfahren, sogar noch mehr wie im 3D-Druck, Resinbereich. Das sind alles so Sachen, die werden sich verändern und dieses Bewusstsein, dass man auch sagt, ja, die altern die Materialien, da muss man einfach sagen, ja, die im Spritzguss oder andere Sachen altern auch. Genau im Stahlbereich fragen mich viele, wenn das gedruckte Material, ein Werkzeugstahl, ja, kann man das danach fräsen? Denke ich immer, okay, warum nicht? Das ist ein Stück Stahl. Macht damit, was ihr wollt, benutzt das Stück Stahl so, wie ihr alle anderen gegossenen, gefrästen und sonst was Stück Stahl benutzt. Und da wird einfach mehr passieren. So Basics, Prototypenbereich, der ist weggefrühstückt, den gibt es, den brauchen wir. Aber die Zukunft, auch um aus dem Plateau der Produktivität zu kommen, ist Performance von Materialien. Und da machen wir in den letzten 2, 3 Jahren aus meiner Sicht einen richtig großen Schritt.
Sehe ich genauso. Man sieht es absolut, dass die Performance von vielen Materialien extrem zunimmt im Vergleich zu vor 5 Jahren noch, wo jeder darum geschrien hat, wir brauchen mehr Materialien, jetzt sind die Materialien da, jetzt werden die Materialien besser. Und du hast eigentlich in den 2 Punkten, also Materiallieferant und Hersteller, auch wichtige Dinge angesprochen, die sich vor allem auch die Dienstleister etwas genauer anschauen sollten. Die Frage ist nämlich auch hier, welche Maschine kaufe ich mir als nächstes als Dienstleister und vor allem auf welche Materialien spezialisiere ich mich? Denn dieser Wettbewerb im Prototypenbereich, der hat deutlich zugenommen und vor allem auch kämpft man jetzt nicht nur mit anderen Dienstleistern um die Prototypen, sondern vor allem mit der Inhouse-Entwicklung. Also viele 3D-Druck Prototypen, wie vorhin auch oft angekündigt und wie wir es vorhin auch gesagt haben, die werden einfach intern gedruckt. Das fällt einfach aus dem Markt der 3D-Druckdienstleister demnächst einfach auch komplett weg. Also da ist schon ein großer Bestandteil schon da, was wegbricht. Dann merke ich natürlich, dass es viele alteingesessene 3D-Druckdienstleister gibt. Ich glaube, die haben immer noch so eine wahrgenommene Realität und sie sehen noch nicht so die echte Realität, was sich da draußen eigentlich gerade tut, weil die immer noch verwöhnt sind von vielen Rahmenverträgen. Und ich habe auch bei einigen Dienstleistern mitbekommen, es werden deutlich weniger Teile abgefragt. Leute wollen aus diesen Rahmenverträgen raus. Manche Dienstleister sagen dann auch einfach, ja, also ich verstehe das gar nicht. Und ein weiterer Punkt ist, die Dienstleister müssen sich mit Dingen beschäftigen, die sie seither zum Teil noch nie gemacht haben, und zwar richtigen Vertrieb. Die müssen nachfragen, wo sind die Teile wirklich im Einsatz, anstatt einfach nur in seinem Outlook zu gucken, eine Anfrage anzugucken, ein Angebot rauszuschicken und zu sagen, ja, seitdem hat es auch immer geklappt. Es wird so sein, dass weniger Anfragen kommen und es wird vor allem auch so sein, dass man um diese Anfragen durchaus auch kämpfen muss. Und was ich auch noch bei den Dienstleistern sehr stark wahrnehme, ist die Umstellung auf Serienteile. Wir haben bei uns in der Beratung bei 3D Industrie einige Dienstleister, die im FDM schon richtige Serien machen. Und es ist gar nicht so einfach, jetzt auf Serien umzusteigen, weil man braucht die richtige Anlage dafür, man braucht den internen Aufbau dafür und natürlich auch die richtigen Aufträge. Und es ist viel Wettbewerb am Markt und einiges an Überkapazität. Und wenn ich da jetzt gleich auf diese Reseller umschwenke, dann ist es da ähnlich. Es gibt eine riesen Überkapazität an Druckern, starker Wettbewerb. Und wie ich von vielen Resellern auch gehört habe, die schaffen ihre Zahlen nicht, die verkaufen einfach gerade nicht viel. Und das ist ganz, ganz ungewöhnlich, dass man als Hersteller seither immer den Resellern zum Teil nicht richtig trauen konnte. Und jetzt können die Reseller sozusagen den Herstellern gar nicht mehr vertrauen, wie es da weitergeht. Viele Reseller müssen jetzt investieren. Manche tun das auch, aber die fallen da voll in diese Unglaubwürdigkeit rein, weil sie fünf verschiedene Hersteller drin haben, die alle die gleiche Technologie haben, die sich intern komplett konkurrieren. Und dann ist es natürlich unglaubwürdig, wenn man fünf gleiche Drucker anbietet und immer wieder hin und her springt. Also, ich habe da Sachen gehört, die kommen gerade nicht gut an. Hier wäre es viel besser, sich klar aufzustellen und sich wie vorhin, wo wir gesprochen haben, Thorsten, sich stärker um die Anwender zu kümmern, um die weiterzuentwickeln und nicht nur den Gedanken zu haben, wem verkaufe ich das nächste Bauteil oder den nächsten Drucker, sondern eher, wie kann ich mit einem Unternehmen gut zusammenarbeiten und den zu Erfolg führen und zu wirklich guten Ergebnissen. Weil wenn ihr Dienstleister und Reseller es nicht tut, das muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben die Leute auch einfach keine gescheiten Bauteile. Das ist leider so, das hängt mit an euch. Jetzt haben wir noch den letzten Punkt, ich glaube, den machen wir gemeinsam in einer kleinen Diskussion, oder?
Ja,
Die Anwender sozusagen, die haben wir noch, die sich
das sind die, auf
entwickeln.
die es ankommt.
Ja, genau.
Der Markt lebt von denen, nicht umgekehrt.
Ja, ich hatte auch eher jetzt seither das Gefühl, dass der 3D-Druckmarkt ja deutlich versucht, den ganzen Markt zu formen und der Markt jetzt in Anführungszeichen zurückschlägt. Na, wir haben uns ja ein, zwei Notizen hier gemacht. Wollen wir da gleich drauf eingehen? Na?
Ja, also wir können ja, um das nochmal weiterzuführen, bisher war es so, dass Innovation in den Markt gedrückt wurde. Der
Genau.
Markt hat es angenommen, verarbeitet, aber jetzt ist so, jetzt stellt der Markt Anforderungen. Und da hilft es nicht, eine weitere Innovation zu liefern, sondern es muss die Anforderung erfüllt werden. Und das sind halt so Sachen. Eine der Anforderungen ist zum Beispiel, dass 3D-Druck erschwinglicher wird, weil sonst können wir die nächste Stufe nicht erreichen. Auf vieler Seite Hersteller, Material, Drucker oder Dienstleistungsbereich wird halt versucht, ja, wir wollen ja die Serien erhöhen oder Stückzahlen erhöhen, aber die Preispolitik wollen wir nicht ändern. Und da ist jetzt immer so die Frage, wer kommt als erstes, Henne oder Ei? Wer reduziert als erstes seine Marge? Weil der Hersteller sagt, wenn ihr das Material nicht günstiger macht, dann können wir auch nicht günstiger drucken. Und der Materialhersteller sagt, wenn ihr nicht eure Maschinen günstiger macht, können wir auch nicht und so weiter. Also das ist eine Kette. Und Performance. Es wird halt genau wie in allen anderen Märkten, warum, wie viele Stahlsorten gibt es? Die werden immer feiner getunt auf die Anwendungen. Es gibt ja nicht, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber zig Hunderte auf jeden Fall Stahlsorten, weil irgendjemand denkt, das ist cool. Sondern jede verfluchte Stahlsorte hat für eine Anwendung eine Eigenschaft, die gebraucht wird, weil es optimiert ist. Also es geht da so in den Bereich Optimierung für eine Anwendung.
Ja.
Und diese Sachen, die wird es einfach geben.
Ja,
Und
sorry, dass ich dir jetzt ins Wort falle, aber ich finde
mach.
dieses Beispiel ganz gut, dass es jetzt anwendergetrieben ist. Also die Anwender definieren jetzt den Bedarf. Die sagen, das wollen wir und der Markt muss jetzt folgen, weil derjenige, der dort jetzt nicht folgt, der hat nichts mehr weiter zu verfolgen, wenn man das so sagt. Der wird einfach, den wird es nicht mehr geben. Bei dem wird nichts mehr gekauft, weil die Anwender etwas anderes haben, was sie gerne gelöst haben wollen. Und dieses, wie gerade eben gesagt, das bisher innovationsgetriebene, der Markt zwingt sozusagen die Anwender das nutzen zu müssen. Das merkt man jetzt gerade gewaltig, dass das umschwenkt. Na? Und auch aus meiner Sicht, die Anwender können jetzt extremst von dieser jetzigen Situation profitieren, wenn man sich als Anwender auch darauf einlässt. Also es ist nicht einfach so, dass jetzt alles besser wird und man muss selber nichts ändern, sondern man sollte auch etwas anpassen.
Am Ende geht es jetzt heute, das hatten wir auch schon gesagt, geht es um die Wirtschaftlichkeit. Alle wollen, also im Prototypenbau rechnet niemand jetzt auf Heller und Pfennig alles um. Da geht es darum, wir wollen schnell sein, wir wollen Marktvorteile haben, das rechnet sich irgendwo, aber so ganz genau kann man sich auch nicht ausrechnen, wie wirtschaftlich ist ein Prototyp. Wenn ich in der Serie bin, habe ich aber einen Verkaufspreis und den Verkaufspreis kann ich gegen einen Einkaufspreis rechnen für Teile oder einen Herstellungskosten. Da ist die Kalkulation ganz anders und deswegen fordern jetzt die Anwender und deswegen sind wir gerade in diesem Tal der Tränen, in diesem Umbruch. So wie gerade gesagt, Hype bedeutet immer innovationsgetrieben und nachher Produktivität ist anwendergetrieben. Und diese nicht umsonst haben auf der Formnext alle nach Anwendungen geschrien. Eigentlich weiß der Markt das. Nur jetzt geht's, wie kommen wir dahin? Was tut sich da? Und man könnte es im Arbeitsbereich würde man sagen, Arbeitgeber- oder Arbeitnehmermarkt. Wer hat gerade die Oberhand? Und hier ist es halt der Anwender.
Ja, der bestimmt gerade vieles. Also kann man ganz deutlich auch sagen, wer sein Anwender, wer sich wirklich für die Leute interessiert, die vor dem Drucker stehen und die sich für die Kaufentscheidung stark machen und wenn man die gut supportet und vor allem den Leuten zuhört, weil das habe ich ja seither auch immer gesagt, die Hersteller und Dienstleister, die haben so ihren 20-minütigen Self-Talk über 3D-Druck, warum das so cool ist. Und danach weiß man immer noch nicht, auf der Messe zum Beispiel, wer steht vor einem, was will denn der genau? Aber derjenige, der auf den Messestand gegangen ist, der denkt sich schon wieder der Nächste, der mich einfach nur mit seinem neuen Kram zulabert in der Richtung. Dabei habe ich 5 Bauteile und ich will einfach nur wissen, wie geht das? Wie gehe ich vor? Klappt es mit der Maschine? Habt ihr folgendes Material? Also hier muss eine Branche von diesem Innovationsgetriebenen runterkommen, wenn sie überleben möchte, oder der in dieser Branche überleben möchte, und muss lernen zuzuhören. Und nicht zuzuhören, um zu antworten, sondern zuzuhören, um einfach erstmal zu verstehen, was derjenige braucht. Weil ich glaube, so wie wir innovationsgetrieben sind, so können wir all das, was der Anwender jetzt hat, auch lösen. Nur es kann sein, dass es vielleicht viel einfacher ist, wie das, was man am Anfang im Kopf hatte, was man in den Markt hineindrücken müsste, sozusagen, und dann gedruckt wird. Also ich glaube, die Branche kann das ziemlich gut, wenn sie sich umstellt. Manche werden es
Ja.
tun, manche werden es nicht tun, manche werden weiterhin dabei bleiben, manche müssen leider gehen. Das ist hart, aber es ist gut für den Markt und gut für die Anwender schlussendlich. So sehe ich das.
Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze einfach nochmal mit so einer kurzen Schlussthese. Wir wissen, nach dieser Folge wissen Sie es auch oder wisst ihr es auch, wohin sich der Markt eigentlich entwickelt. Und ja, wir müssen jetzt alle umdenken, umschwenken und die, die das jetzt am besten machen und am besten hinbekommen, die werden morgen bestehen.
Ja, denn wer 3D-Druck heute anfängt, ist eigentlich schon 10 Jahre zu spät dran. Also lieber heute als morgen, aus meiner Sicht. Ja.
So ist es.
Ja.
In dem
Thorsten,
Sinne, bleiben Sie lieber heute als morgen uns treu. Abonnieren Sie und seien Sie auch morgen wieder dabei oder übermorgen oder mit der nächsten Folge,
Ja, wir
wenn
werden
es
auf jeden Fall
weitergeht.
wieder eine nächste Folge machen. Es gibt eigentlich immer was Tolles zu sprechen bei uns beiden. Und wir haben auch gemerkt, also vielleicht können wir das auch sagen, danke an die wirklich vielen Hörer, die Podcast-Zahlen, vor allem für die beiden oder für die Folgen, die wir beide nochmal gemacht haben, die sind nochmal ziemlich durch die Decke gegangen. Wir haben gemerkt, dass das die Leute interessiert. Und ich finde, das war mal wieder eine gute Podcast-Folge, wo sich einige was mitnehmen konnten. Und
Hoffe ich.
Thorsten, die nächste kommt, ne? Auf jeden
Genau.
Fall. Bis
Und
dahin.
ansonsten immer gerne Feedback oder Anregungen oder wie auch immer, steht alles in den Shownotes. Und dann
Genau.
hören wir uns das nächste Mal.
Ja, Thorsten, wir hören uns. Bis dann.
Danke. Ciao.